Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Subhaya ist ein temperamentvolles Kind und eines, das in ihrem kurzen Leben schon viel Leid erleben musste bei ihren leiblichen Eltern. Bis das Jugendamt Subhaya in Obhut nahm und Lina Mai als Adoptivmutter fand. Die Sängerin, Schauspielerin und Journalistin Lina Mai wollte immer Kinder haben. Mit ihrem Mann Simon entscheidet sie sich zu einer Adoption und für Subhaya. Ohne zu wissen, was das Kind an Misshandlungen und Vernachlässigung erlitten hat, welche Narben das für Körper und Seele bedeutet und was das für ein Familienleben zur Folge hat. Heute ist Lina Mai bei uns im Domradio. Herzlich willkommen, Lina Mai. Ich freue mich, dass Sie angereist sind, um uns von dieser ganz besonderen Familiengeschichte zu erzählen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Heute mit Lina Mai. Lina Mai, unsere Gäste müssen sich am Anfang selber vorstellen. Deswegen bitte Alter.
51.
Beruf?
Schauspielerin.
Berufung?
Freude am Leben zu haben und Freude zu geben.
Eine schwierige Kindheit gehabt zu haben, heißt nicht?
Daran nicht wachsen zu können.
Als ich mit 11 die Becky aus Tom Sawyer spielen durfte, habe ich
meine Liebe zum Theater entdeckt.
Mit 16 bin ich von zu Hause weg, um
Geld zu verdienen, meine Ausbildung zu machen und meine Freiheit zu gewinnen.
Mein erstes Geld habe ich mit 14 als Babysitterin verdient, weil
ich schon immer Kinder mochte.
Auf der Schauspielschule habe ich gelernt,
meinen inneren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
In Paris war ich 5 Jahre, weil
ich eine Chansonausbildung machte und dann auch als Chansonsängerin arbeitete.
In einem Büro de Tabac Zigaretten zu verkaufen heißt
sehr viel Erlebnisse zu haben.
Putzen, Kellnern, Babysitten, Zigaretten verkaufen. Wenn ich jobben musste, habe ich am liebsten
Spaß gehabt.
Im französischen Chanson kann ich
mich ausdrücken. Ja, mich ausdrücken.
Aus Frankreich wollte ich weg als
ich merkte, dass es in Deutschland auch sehr viele schöne Elemente gibt.
Als mir gesagt wurde, dass ich keine Kinder bekommen kann, war das
sehr deprimierend.
An Adoption habe ich das erste Mal gedacht, als
ich meinen Mann Simon besser kennengelernt hatte.
Als ich Subhaya das erste Mal sah, habe ich gewusst,
dass es meine Tochter wird.
Beim Prozess zu den Misshandlungsvorwürfen gegen Subhayas Mutter habe ich begriffen,
dass auch eine nicht gut funktionierende Mutter eine Mutter ist.
Auszuhalten, dass Subhaya als Baby so schwere Schäden davongetragen hat, kann ich nur
ertragen, indem ich mir immer wieder sage, wie viele schöne Momente es gibt.
Wenn wir alle in Marokko sind,
dann ist das auch für mich inzwischen ein Stück Heimat.
Das Schwierigste an der Aufgabe, meine Tochter zu erziehen, ist
es auszuhalten, dass ich selber Fehler mache.
Das Schönste ist
zu erkennen, dass sich Fehler lohnen.
Ich musste dieses Buch unter einem Pseudonym schreiben, weil
ich meine Tochter und unsere Familie schützen muss.
Ein Buch zu schreiben hat mir
sehr viel Neues beigebracht.
Ein Buch veröffentlicht zu haben ist
erfüllt mich mit Stolz.
Wenn ich wüsste, das hier ist mein letzter Tag, wenn ich wüsste, ich habe nur noch einen Tag zu leben,
würde ich nach Hause gehen und meine Tochter in die Arme schließen.
Gott ist
voller Hoffnung.
Mehr zu all diesen Themen und dieser spannenden Geschichte in dieser Sendung. Domradio, die Sendung Menschen, meine fremde Tochter, Geschichte einer besonderen Liebe So heißt das Buch, dessen Autorin wir heute in die Sendung Menschen eingeladen haben. Die Autorin ist Lina May, aber Lina May, Sie heißen gar nicht Lina May.
Nein, in Wirklichkeit nicht, aber ich habe dieses Pseudonym bekommen, muss ich dazu sagen, weil ich eben meine Familie bzw. meine Tochter schützen wollte. Aber gegeben hat es mir meine Tochter.
Ihre Tochter? Ja. Haben Sie mit ihr darüber gesprochen?
Also Subaya wusste natürlich, dass ich ein Buch schreibe und sie hat sich auch damit einverstanden erklärt. Und als es dann darum ging, eben einen Namen zu finden, mussten wir erstmal erklären, warum es überhaupt ein Pseudonym sein soll. Das hat sie am Anfang gar nicht eingesehen. Und dann hat sie aber eine kleine Liste geschrieben mit Vorschlägen und mein Mann Simon vor allem hat sich diese Liste angeschaut und hat sofort gesagt, Lina May, das ist es.
Okay, und Sie waren auch einverstanden?
Ja, ich kann Ihnen auch den Hintergrund erklären. Meine Tochter hat als Zweitnamen den Namen Lina, das sage ich jetzt trotz des Pseudonyms, den haben wir ihr gegeben mit der Adoption.
Okay.
Das ist der Name meiner Großmutter und im Mai ist sie gekommen.
Ah, okay. Ja, das ist doch sehr hübsch. Sie haben gesagt, Sie brauchen dieses Pseudonym, weil Sie Ihre Familie schützen müssen. Das klingt ein bisschen dramatisch.
Es ist ja so, dass meine Tochter in den ersten 3 Lebensjahren schwerst misshandelt wurde. Und es ist bis heute offiziell nicht wirklich klar, wer der Täter war. Und der leibliche Vater von Subaya ist bis heute auf der Flucht. Und wir müssen einerseits natürlich, es ist eine Inkognito-Adoption, um zu verhindern, dass die leibliche Familie einfach so Kontakt aufnehmen kann, weil es so viel Unklarheiten gibt. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass der Vater immer noch von Interpol international gesucht wird.
Okay, Lina May also. In diesem Buch erzählen Sie viele private Dinge und beim Lesen habe ich mich gefragt, gibt es auch eine Seite, wo Sie ganz froh sind, dass Sie Lina May als Lina May in die Öffentlichkeit gehen und nicht als Anja Müller? Ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich heißen. Aber.
Ich finde das ganz amüsant, muss ich sagen. Also es hat sowas von ein Stück meiner Persönlichkeit. Es ist ja auch ein Stück meiner Persönlichkeit. Das Buch ist ja sehr persönlich geschrieben.
Ja, das
aber man
meine
kann
ich.
Sich ein bisschen verstecken dahinter.
Wollte ich gerade sagen, hat es nicht eine angenehme Seite, wenn Sie schon so private Dinge erzählen, dass es nicht unter Ihrem wirklichen Namen ist?
Absolut. Also ich habe schon sehr persönlich geschrieben, aber es ist auch ein gewisser Schutz für mich, das Pseudonym zu haben.
Meine fremde Tochter, wovon handelt das Buch?
Das Buch handelt anfänglich von unserem Weg zum Kind. Das bedeutet, es beginnt eigentlich in meiner ersten Ehe, nicht in meiner jetzigen Ehe, das ist meine zweite Ehe. Beginnt mit meiner ersten Ehe, wo ich erfahre bei einem Krankenhausaufenthalt, dass ich keine Kinder haben kann. Geht dann über in den Zeitpunkt, wo sich diese Ehe trennt. Wie ich meinen zweiten Mann kennenlerne und wieder damit konfrontiert werde, dass sich der Mann, mit dem ich lebe, eigentlich Kinder wünscht. Beziehungsweise davor ist auch noch eine Zeit der künstlichen Befruchtung, also des Versuchs mit meinem ersten Mann ein Kind zu bekommen, was nicht geklappt hat, mich dann wieder von diesem Thema eigentlich zu verabschieden und mit meinem zweiten Mann erneut an dieses Thema herangehen zu müssen, wobei dann die Alternative halt sehr schnell war, an Adoption zu denken und ich von meinem Mann aus auch meine ganze Unterstützung erfuhr, beziehungsweise im Grunde war es seine Idee.
Okay.
Er hat das ins Spiel gebracht. Ich hatte eigentlich schon damit abgeschlossen. Für mich war die Thematik natürlich auch viel älter.
Dieses Buch, Meine fremde Tochter, war ursprünglich mal als ein Brief an Ihre Tochter gedacht. Warum wollten Sie Ihrer Tochter einen öffentlichen Brief schreiben?
Nein, ich wollte nicht meiner Tochter einen öffentlichen Brief schreiben. Oh. Ich wollte am Anfang nur meiner Tochter einen Brief schreiben. Da in all den Jahren sehr viel passiert ist, immer noch sehr viel passiert. Es gab auch einen Prozess gegen ihre Mutter, der also sehr brutale Züge hatte. Und ich wollte, dass meine Tochter die Geschichte nachlesen kann, ohne die Gerichtsakte öffnen zu müssen. Mhm. Also all dies jetzt noch gar nicht, aber auch in reiferen Jahren später mal, wenn sie ein bisschen älter ist, wird sie ganz konkrete Fragen stellen. Das macht sie jetzt schon ab und zu. Und ich wollte ihr Fragen beantworten, ohne dass sie sich über die Gerichtsakt überzeugen muss. Und das habe ich eben in Briefform versucht. Ich habe auch versucht, das mit Emotionalität zu beschreiben, sie dann ein bisschen aufzufangen. Und das wurde im Endeffekt immer öffentlicher. Irgendwann habe ich mir gedacht, warum das nicht auch anderen Eltern erzählen? Adoptiveltern, Pflegeeltern, das war eigentlich der erste Anspruch.
Das ist auch meine nächste Frage. Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Adoptiv- oder Pflegeeltern zu werden, bei älteren Kindern ist das ja sehr unklar, in welcher Form die Kinder dann bei einem leben werden. ich sage das mal vorsichtig, könnten von dem Buch erschrocken sein.
Könnten erschrocken sein, durchaus. Aber es ist ja auch ein Stück weit Realität und ich glaube, es ist schon auch viel Motivation und viel Hoffnung in diesem Buch. Also ich sage ganz klar, es ist schwierig, es ist anstrengend. Ich sage aber auch, die und die Hilfeleistung haben wir uns dann gesucht, die und die Erfahrung haben wir gemacht. Das und das kann man auch selber tun. Ich versuche ja auch ein Stück Weg schon zu nehmen, der sonst sehr mühsam und steinig wäre, indem ich sage, man kann dieses und jenes machen, um da auch Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Und ich sage, traut euch trotzdem auch ältere Kinder zu nehmen, weil es lohnt sich durchaus. Also zumindest ist es auch das, was ich sagen wollte.
Das heißt, Sie wollten auch ermutigen.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es, naja, dass man schon der Realität ins Auge sehen muss, aber auch den Mut haben kann. Beides.
Es gibt eine Szene in dem Buch, das ist in der Passage, in der sie anfangen, ihre spätere Tochter kennenzulernen. Die wohnt in einem sogenannten Übergangsheim. Das ist so, wie es Bereitschaftseltern gibt, die ein Kind, was in Obhut genommen werden muss, erstmal für eine Weile auffangen, gibt es auch Heime, die genau das machen. Und natürlich sind alle Kinder in diesen Heimen irgendwie im Übergang, sonst hieß es ja nicht Übergangsheim. Und dann schreiben sie sehr anrührend, wie diese Kinder alle an ihnen hängen und am liebsten auch alle mitgenommen werden müssen. Haben Sie es auch unter diesem Aspekt geschrieben, dass es einfach viele Kinder gibt, die eine Familie suchen, aber keine finden?
Absolut. Also wir haben einen sehr gut funktionierenden Adoptiv- und Pflegeelternkreis und auch immer Bewerber, die kommen, die auch geschickt werden vom Jugendamt und denen ich immer sage, die natürlich träumen vom Baby, vom ganz kleinen Kind, vom unbedarften ganz kleinen Kind, denen ich häufig sage, wenn dann Fragen kommen, geht hin, schaut es euch an, überlegt es euch nochmal, denn in diesen Heimen sitzen natürlich viele Kinder, die auch Eltern suchen.
Der Start Ihrer Tochter ins Leben war sehr schwierig, das haben Sie jetzt schon mit ein paar Pinselstrichen skizziert, das erzählen wir gleich noch genauer. Ihr eigener war aber auch nicht gerade leicht und davon erzählen wir nach den Nachrichten. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Lina May, Autorin von Meine fremde Tochter, die Geschichte einer besonderen Liebe. Lina May, Sie erzählen hier die Geschichte, wie Sie Ihre Tochter Subaya adoptiert haben, die als kleines Kind so schwer misshandelt worden ist, dass sie vom Jugendamt in Obhut genommen wurde, so heißt das im Amtsdeutsch, und dann auch nicht mehr zu den eigenen Eltern zurück durfte. Das ist ein schwieriger Start ins Leben, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, und einer, der das Mädchen für ihr Leben zeichnen wird. Sie, die Adoptivmutter, hatten selber aber auch keine ganz leichte Kindheit und davon erzählen sie auch im Buch. Sie erzählen, ich finde, sehr freundlich, aber auch, sie reden trotzdem Klartext. Das hat ihre Mutter nicht gerade erfreut, oder?
Nein, also ich musste auch gerade schmunzeln. Also meine Mutter war nicht besonders erfreut. Und ich muss auch sagen, es gab schon eine erste Version des Buches. Ich habe dann umgeschrieben, auch auf Hinweis der Lektorin, die es ein bisschen persönlicher haben wollte, die mehr von mir wollte, mehr von der Vorgeschichte wollte. Und ich habe dann hin und her überlegt, ob ich es weglasse. Meine eigene Kindheit. Obwohl meine eigene Kindheit natürlich gerade im Adoptionsverfahren immer Thema war, ist ja automatisch der Fall, dass man da viel von sich erzählen muss, sich sehr darstellen muss, auch dem Jugendamt gegenüber. Und ich habe mich dann doch entschlossen, es zu machen, weil ich mir dachte, es ist ja auch ein Stück weit meine Biografie. Und es wäre einfach Unterlassung, wenn ich es nicht sagen würde. Denn auch die Beziehung zur Oma prägt ja meine Geschichte mit meiner Tochter. Mhm. Also meine Mutter ist jetzt auch Großmutter. Das war sie auch schon vorher. Und sie ist keine besonders gute Großmutter, was ja auch erstaunlich wäre, weil sie auch keine besonders gute Mutter war. Und ich habe es dann einfach gemacht und ich habe mir, glaube ich, in diesem Punkt auch was von der Seele geschrieben. Mhm. Ich muss jetzt damit leben, dass meine Mutter stinkesauer ist. Mhm. Inzwischen hat sie jetzt alles ein bisschen geglättet und sie hat sogar eine Karte geschrieben, in der sie sagt, ich entschuldige mich für mein Verhalten und ich beglückwünsche dich doch zu deinem Buch. Das habe ich gar nicht erwartet.
Das ist doch toll.
Insofern ist es auch ja eine Erneuerung vielleicht unseres Verhältnisses durch das Buch. Ich habe vorher wahrscheinlich nie so Klartext reden können, beziehungsweise sie hat mich nicht so gehört. Jetzt war es schriftlich, das kam dann anders rüber.
Also sie erläutern das im Buch durchaus. Also sie schreiben auch mit Verständnis für ihre Mutter. Das ist jetzt, wenn sie so sagen, sie ist keine gute Großmutter, ist ja auch erstaunlich, sie war keine gute Mutter, klingt das jetzt sehr hart. Ich finde, im Buch ist es sehr differenziert und mit sehr viel Verständnis für ihre Mutter geschrieben. Und da schreiben sie, dass ihre Mutter einfach selber auch Erfahrungen durch den Krieg und Vertreibung hatte, die gemacht haben, dass sie unter großen Zwängen litt. Und ein Mensch, der so massiven Zwängen unterworfen ist, der ist einfach ständig mit sich und seinen Zwängen beschäftigt und der kann nicht für seine Kinder da sein. Also sie schreiben, finde ich, mit viel Verständnis.
Ja, das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen so hart, weil ich das in Kurzfassung wiedergegeben habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich schon immer verstanden habe, sehr früh, also zumindest schon als ein bisschen älteres Kind mit 10, 11, dass mit meiner Mutter was nicht stimmt. Die Problematik, die wir Kinder hatten mit meiner Mutter, war, dass wir mit ihr nicht drüber reden konnten und uns auch sonst niemand unterstützt hat in der Familie. Also auch mein Vater hat es völlig gescheut, sich die Dinge wirklich anzuschauen. Meine Mutter ist zwangserkrankt, sie ist auch ganz typische Zwangserkrankte, Zwangsneurotikerin, wie auch immer man das bezeichnet. Und wir kamen da einfach überhaupt nicht rüber als Kinder. Also wir waren nicht in der Lage, unsere Mutter zu bitten, dass sie da bitte etwas für sich tut.
Ne, das können Kinder ja auch nie. Also ist auch nicht die Aufgabe von Kindern.
Es ist nicht die Aufgabe von Kindern und meine Mutter hat halt keine Krankheitseinsicht. Sie sagt dann eben, ich hatte so eine schwere Kindheit und so ist es mir gegangen. Und ich habe immer Verständnis dafür gehabt und habe gewusst, dass viel passiert ist.
Drei Generationen, drei schwere Kindheiten. Als sie sich im Adoptionsprozess mit allem Möglichen auseinandersetzen müssen, auch mit Bewerbungsfragebögen, reflektieren Sie mit Ihrem Mann an einer Stelle darüber, dass Sie denken, naja, vielleicht kann ich mit meiner Geschichte ein kleines Kind, was selber eine schwere Vergangenheit hat, besser verstehen. Ist das so im Alltag mit Subaya?
Ja, ich denke, das ist so. Es ist auf jeden Fall so. Ich kann mir vorstellen, wie sie sich fühlt mit der Bindungslosigkeit ihrer Mutter. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das damals beim Jugendamt ansatzweise anklingen lassen, weil ich mir dachte, dass vielleicht jemand, der dafür zuständig ist, ein Kind zu vermitteln, sagen würde, also das Kind einer zwangserkrankten Mutter kann unmöglich ein eigenes Kind bekommen. Ich glaube inzwischen, dass ich recht hatte mit dieser Einstellung, beziehungsweise Simon zu sagen, aber ich habe einfach die Erfahrungswerte. Und es gibt eine ganz rührende Szene. Meine Mutter war mal vor ein paar Jahren, da war Subaya 8, 9 vielleicht bei uns zu Besuch und wir waren relativ unterkühlt zueinander, Mutter und Tochter. Und Subaya hat sowieso Antennen für solche Situationen. Und als meine Mutter dann wieder fuhr, sagte sie, liebst du eigentlich deine Mutter? Und ich kam dann wirklich ins Schwitzen und sagte, naja, weißt du, es ist manchmal ganz schwer für mich, deine Oma lieb zu haben, meine Mutter, weil es meiner Mutter so schwer fiel, mich lieb zu haben. Und daraufhin nahm ich Subaya in den Arm und sagte, naja, das war ja bei mir ganz ähnlich, aber dafür haben wir jetzt ja uns.
Oh, das ist sehr anrührend. Eine Geschichte aus Ihrer Kindheit müssen wir noch erzählen. Und das war, als Sie 11 waren, haben Sie eine kleine Hauptrolle in einem Theaterstück bekommen. Und zwar haben Sie die Becky in Tom Sawyer gespielt. Das war ein Schlüssel für Sie. Warum?
Das war ein Schlüssel, weil ich damit meine Theaterbegeisterung entdeckt habe. Also das war im Grunde, war das wirklich das Stichwort zu sagen, das ist der Beruf, den ich machen möchte. Das war plötzlich glasklar. Ich hatte schon immer Interesse an Bühne und ich bin viel ins Theater gegangen. Ich hatte ein Abonnement, aber ich hatte selber nicht so den Drang, das für mich zu überlegen, ob es der richtige Beruf wäre, weil ich sehr schüchtern war. Ich war sehr schüchtern, ich war sehr zurückhaltend als Kind. Ich habe es auch nicht ganz einfach gehabt in diesem Klassengefüge. Und in dem Moment, wo diese Rolle auf mich zukam, muss man wirklich sagen, weil die wurde mir wirklich von außen angetragen, bei einem Kinder- und Jugendtheater, also wo man wirklich mit erwachsenen Schauspielern auf der Bühne stand. Und das war im Grunde, war das dann der Zündstoff für die nächsten restlichen Jahre.
Sie wollten dann Schauspielerin werden und sie sind Schauspielerin geworden. Das erzählen wir gleich. Lina May, heute unser Gast in der Sendung Menschen. Sie sind sehr früh von zu Hause weg und sie haben immer mit Kindern zu tun gehabt. Sie haben ihr erstes Geld als Babysitterin verdient, das haben wir schon erzählt. Mit 14 waren sie noch zu Hause. Mit 16 sind sie von zu Hause weggegangen und haben dann, ich weiß nicht, ob sofort mit 16 ist, aber auch egal, aber rasch danach als Tagesmutter gearbeitet und mehrere kleine Kinder betreut. Das finde ich ungewöhnlich. Also das Putzen, Kellnern, also diese Jobs, die man so macht, um sich seine Ausbildung, sein Studium zu finanzieren. Ne? Ich habe am Band gestanden in der Mensa und habe Linsen aufgefüllt und all sowas gemacht. Mhm. Ne? So. Aber Kinder hüten als Tagesmutter zu Hause und mehrere davon zu haben, das finde ich ungewöhnlich.
Ja, das war, also dadurch, dass ich schon mit 14 halt gebabysittet habe, war ich natürlich schon ein bisschen drin im Thema. Und ich mochte Kinder. Also es war, hätte ich jetzt nicht diese Schauspieler-Idee gehabt, Schauspielerinnen-Idee, wäre ich vielleicht Erzieherin geworden. Mhm. Sozialpädagogik war auch mal im Fokus, so gedanklich, als ich noch ganz jung war. Streetworkerin fand ich mal ganz toll. Aber es hatte immer was mit Kindern zu tun oder Jugendlichen, also beziehungsweise irgendwie mit sozialem Bewusstsein, sozialem Engagement. Und mit 16 dann Kinder zu hüten, das war übrigens neben Putzen und Kellnern und so, also Kinder hüten alleine reicht auch nicht unbedingt aus. Am Anfang war es tatsächlich, wie man sich das so klassisch vorstellt, junges Mädchen kommt in eine Familie mit zwei Kindern, die Mutter geht arbeiten, beide Eltern gehen arbeiten und man macht auch noch die Wäsche nebenher. Mhm. Und das hat mir nicht gefallen, also dieses so ein bisschen Labonnen-Verhältnis. Die Kinder haben mir gefallen, aber ich habe dann ganz schnell die Idee entwickelt, mich da eigenständiger zu machen und habe dann die nächsten Kinder, die ich hatte, nach dieser ersten Familie in meine Wohngemeinschaft, in der ich lebte, reingeholt, in der Wohngemeinschaft betreut. Und wie das so ist, also man ist ganz schnell da im Fokus, es kommen ganz schnell Eltern, die sagen, Mensch, ich habe auch ein kleines Kind und kannst du das kleine Kind vielleicht noch bei dir aufnehmen? Und dann wird halt schnell eine Tagesgruppe draus.
Ja.
Und das zu haben war eben auch unaufmerksam, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Eigenständigkeit für mich.
Und die Grundlage, dass sie ihre Schauspielausbildung machen konnten. Schauspielerin ist ja einer von den großen Traumberufen, das wollen ganz viele, das schaffen aber nicht viele. Was hat denn gemacht, dass sie unter diesen ja wirklich auch nochmal schwierigen Bedingungen, unter denen sie Schauspielerin werden mussten, dass sie das durchgehalten haben?
Es war ein sehr steiniger Weg, muss ich wirklich sagen. Also gerade, weil ich ja wirklich immer Geld verdienen musste nebenher. Aber ich wollte es. Also ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich bin halt von einer Prüfung zur nächsten und habe versucht, mich da nicht, meine Motivation zu behalten. Ich wollte das unbedingt und selbst, wenn mir auch mal gesagt wurde, ich gehöre nicht unbedingt zu den Begabtesten, also ich denke, man beißt sich durch. Man muss sich durchbeißen. Das bringt einen auch viel im späteren Leben.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, aber es klang so wie La Bonne sein, das wollte ich gar nicht. Manchmal hört man, dass Sie lange in Frankreich gelebt haben, denn La Bonne ist das französische Wort für das Dienstmädchen. Und von dieser Zeit, in der Sie in Frankreich waren und alles Mögliche gemacht haben, erzählen wir in der zweiten Stunde und vorher hören wir ein Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Günther Eich.
Am Mikrofon Angela Krumpen, willkommen zur zweiten Stunde. Zu Gast im Studio ist heute Lina May, eine Schauspielerin, Sängerin und jetzt auch Autorin. Und sie haben uns mitgebracht einen Spruch, der eine besondere Geschichte hat. Welche?
Dieser Spruch hängt bei mir an der Wand seit vielen, vielen, vielen Jahren.
Das heißt, Sie haben ihn heute für uns abgeschrieben?
Ich habe ihn abgeschrieben. Eigentlich ist es ein Ausriss aus meinem Poesiealbum. Also mein Vater, an den ich immer noch in zärtlicher Erinnerung denke, der sehr früh gestorben ist, hat mir das 78 ins Poesiealbum geschrieben. Und ich habe dann später, als mein Vater verstorben war, dieses Stückchen, diesen kleinen Vers ausgerissen und an die Wand gehängt, mir an die Wand eingerahmt und an die Wand gehängt. Und der hängt da bis heute.
Tut das Unnütze, singt die Lieder. Das haben Sie ziemlich wörtlich genommen, das Unnütze zu tun und die Lieder zu singen.
Das ist auch etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe, das Unnütze zu tun. Mein Vater war ein Intellektueller, aber auch ein ziemlicher Freigeist. Und die Lieder zu singen, ja, das kam dann irgendwann.
Aber interessanterweise, als Sie das dann gemacht haben, fand das gar nicht lustig. Als Sie der Schule den Rücken gekehrt haben, um Schauspielerin zu werden.
Nein,
und zu singen.
Das war nicht lustig. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass er die Möglichkeit gar nicht hatte, Abitur zu machen und zu studieren. Dadurch, dass halt einfach Krieg war und mein Vater in schwierigen Verhältnissen lebte. Und sein Vater war Schreiner und der wollte, dass er einen handwerklichen Beruf ausübt. Und mein Vater hat dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und hat aber dadurch, dass er dann schon Vater von drei Kindern war, nicht studieren können. was er immer bereut hat. Und deswegen war das natürlich für ihn eine Zumutung, dass seine Tochter da auch nicht wollte.
Also Lieder singen sollten sie aber auch Abitur machen.
Ja, Lieder singen war okay. Das Theater an sich war ja auch okay, hat mich ja spielen lassen, schon als Kind. Eingeschränkt. Ich durfte dann auch nicht immer spielen, wenn Angebote kamen, weil ich die Schule nicht vernachlässigen sollte. Aber er wollte natürlich, dass ich erst mal einen Abschluss habe, auch vielleicht auch was Anständiges studiere und mich dann entscheide.
Der Spruch geht ja noch weiter. Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Tun Sie das? Singen Sie Lieder, die man aus Ihrem Mund nicht erwartet?
Aus meinem Mund weiß ich jetzt nicht. Also diejenigen, die mich von der Bühne kennen, wissen natürlich, dass man die erwarten kann. Aber ich bin schon immer ein bisschen politisch geprägt. Leider nie Kabarettistin geworden, dazu fehlte mir einfach das Know-how. Aber ich stelle mich gerne ein bisschen quer, auch in meinen Liedern.
Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Lina May. Ich habe schon erzählt, Sie wollten Schauspielerin werden, Sie sind Schauspielerin geworden. Und dann kam das deutsch-französische Jugendwerk und wollte Sie nach Frankreich bringen. Warum das denn?
Nicht direkt nach Frankreich bringen, nach Deutschland und nach Frankreich bringen. Also ich habe damals sehr viel mit einem Kabarettisten zusammengearbeitet, der Programme des deutsch-französischen Jugendwerks begleitet hat, als Veranstalter sozusagen und Ideengeber. Und das deutsch-französische Jugendwerk suchte damals deutsche Schauspieler und französische Sänger und Musiker, die gemeinschaftlich ein Programm zusammenstellen mit dem deutschen und dem französischen Blickwinkel auf die französische Revolution. Also war sehr französisch geprägt das Thema trotzdem. Und das war etwas, was, ich war frankophil im Herzen, aber nicht gerade sprachlich versiert in der französischen Sprache. Aber ich dachte mir, das ist eine tolle Sache, also konnte mir das durchaus vorstellen. Und was mich besonders reizte, ist, dass der Anspruch war, dass die deutschen Schauspieler singen und dass die Franzosen spielen. Das war dann sehr ausschlaggebend für meine weitere Entwicklung. Denn ich habe dann angefangen
zum ersten Mal zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, das hat Ihnen so gut gefallen, dass die Franzosen gesungen haben und musiziert haben, dass sie nach dem Jahr, wo das Projekt eigentlich zu Ende gegangen wäre, also das Projekt ist auch zu Ende gegangen, aber sie sind dann nicht aus Paris zurück, sie sind einfach in Paris geblieben und haben nochmal eine neue Ausbildung gemacht, und zwar als Chansonsängerin.
Genau, also die Entwicklung war ein bisschen länger. Ich habe ein Projekt gemacht, dann war ein bisschen Pause, dann kam noch ein Projekt.
Das glaube ich
dann
gerne.
Dann kam dieser Frankreich-Aufenthalt, wo mir aber eine Kollegin sagte, also eine französische Sängerin und Musikerin, mit der ich bis heute eng befreundet bin, sagte, Mensch, jetzt hast du doch schon so viel gemacht und du schreibst doch ganz gerne und ganz gut und du singst auch ganz gerne. Willst du nicht die Ausbildung machen?
Das wollten sie dann und haben sich das natürlich wieder erarbeiten müssen. Sie haben, das habe ich im Fragebogen schon gefragt, dann unter anderem Zigaretten verkauft. Also ein Bureau de Tabac, das sind diese französischen Kioske, die es überall gibt. Das stelle ich mir ziemlich schräg vor.
Das war lustig. Also wenn man so als Deutsche dahinter steht und es kommen Touristen rein, darunter viele deutsche Touristen, die sich dann zum Teil auch über die Franzosen in der Schlange unterhalten, unter Umständen vielleicht sogar über die Verkäuferin, und man dann selber plötzlich mal ein deutsches Wort einfließen lässt. Also es war durchaus unterhaltsam.
Das glaube ich. Sie haben diese Chanson-Ausbildung gemacht, weil Sie mit dem französischen Chanson etwas gefunden haben, was Ihnen nochmal eine andere Ausdrucksmöglichkeit gab. Was war das denn? Also als Schauspielerin, ich habe Sie gefragt, warum, da haben Sie gesagt, da konnte ich meine Gefühle spielen und leben. Und was war es jetzt mit dem Chanson?
Also man muss dazu sagen, ich war nie klassische Schauspielerin. Ich habe immer eigene Programme geschrieben, ich habe Kinderprogramme gemacht, ich habe Programme für Erwachsene gemacht, vorher auch schon viele. Und dieses Lieder zu schreiben hat mir so entsprochen, weil man hat mir schon in der Schauspielausbildung gesagt, ich sei keine besonders gute Sängerin.
Okay.
Aber im Chansonbereich spielte das alles nicht so eine Rolle.
Also wie, da muss man nicht singen?
Interpretieren. Naja gut, man muss nicht. Ich wurde auch in Frankreich auf der Chansonschule immer mit Marlene Dietrich verglichen. Zum Beispiel, von der selbst die Franzosen sagten, singen konnte sie nicht, aber sie interpretiert eben ihre Texte. Und das war meine Rettung. Also ich musste jetzt nicht mehr unglaublich gut singen können. Aber ich hatte durchaus meine Wertigkeit offenbar auch in Frankreich mit dem, was ich machte. Und die Franzosen waren vor allen Dingen sehr begeistert, dass ich eigene Chansons machte.
Und dann haben Sie, Sie haben eben gesagt, ich war in Französisch nicht so versiert. Dann haben Sie französische Chansons in Französisch geschrieben, ohne in der Sprache versiert zu sein. Wie geht das denn?
ich habe immer noch sehr viele französische Wörterbücher und Pseudonymbücher und so in meinem Schrank. Ich habe mich wirklich hingesetzt, obwohl ich noch nicht Französisch konnte oder nur sehr, sehr schlecht, und habe einfach so lange gesucht, bis irgendwas kam, was ich reimte. Dann hatte ich das Glück, dass ich auch da als WG wohnte, sozusagen als Wohngemeinschaft wohnte, mit dieser französischen Sängerin zusammen, die mir auch geholfen hat. Ja, die sich das dann angeschaut hat, gesagt hat, naja, das geht schon in so eine richtige Richtung, aber das passt jetzt wirklich überhaupt nicht zusammen. Und so hat sich das immer mehr entwickelt. Und mit der Zeit hat sich natürlich auch einfach mein Französisch mehr entwickelt, sodass es leichter wurde. Aber ich weiß, dass ich immer damit punkten konnte in meiner Ausbildung, weil das ist, glaube ich, selten, dass jemand kein Französisch spricht, aber schon auf Französisch schreibt.
Das ist bestimmt selten. Sie haben ein bisschen schon 7 Leben gelebt, also dieses französische Leben oder das Leben in Frankreich kam dann irgendwann auch an sein Ende und Sie wollten nach Deutschland zurück, haben dann hier wieder ganz von vorne angefangen, ganz neu, und haben dann sich um ein kleines Theater gekümmert. Was war das für ein Theater?
Das war im Grunde noch nicht mal ein Theater, sondern eine Kneipe. Es war eine Kneipe mit einem Saal unten, in dem früher der Gesangsverein des Viertels geprobt hatte. Und da kam dann irgendwann ein neuer Wirt, der sagte, also eigentlich möchte ich ein bisschen mehr mit dem Saal machen. Und 2 Kollegen von mir, die völlig unterschiedliche Sachen machten, also der eine mehr so im Clownesken-Bereich und der andere mehr im Chanson, aber schrägen Chanson-Bereich, hatten dann damals diesem Wirt angeboten, wir können dir da ein Programm zusammenstellen. Wir können Künstler einladen aus der Stadt, in der wir leben, aber auch aus anderen Städten, und da irgendwas zusammenstellen. Damit hast du Publikum und wie eine Aufgabe und einen Spielort für unsere eigenen Programme. Und ich habe dann irgendwann in diesem Theaterchen gespielt und diese beiden Herren kennengelernt, die mich ganz begeistert gefragt haben, ob ich nicht mitmachen möchte. Ja, und das hat dann die nächsten Jahre geprägt. Also wir hatten selber einen Spielort, ein kleines Theater, und haben viele Kollegen reingeholt.
Und mussten dann dafür sorgen, dass an diesem kleinen Spielort auch Publikum war. Da sind wir jetzt fast in Ihrer Gegenwart angekommen, denn irgendwann haben Sie haben dann immer alle möglichen Leute angesprochen und gesagt, ah, da gibt es ein kleines Theater und komm doch mal vorbei. Und so, da haben Sie Ihren heutigen Mann angesprochen.
Ja, also nicht in diesem Theater.
Nein, aber Sie haben ihn geworben.
Genau. Und er erzählte mir, er sei noch nicht lange in dieser Stadt und habe sich getrennt. Und ich habe gesagt, komm mal bei uns vorbei, wir haben da ein kleines Theater, da kann man immer viele nette Menschen kennenlernen.
Genau. Er hat dann eine sehr nette Dame kennengelernt, nämlich Sie. Und irgendwann haben Sie über Familie gesprochen und da reden wir gleich weiter. Damit wir heute hier in der Sendung Menschen im Domradio über meine fremde Tochter sprechen können, Lina May, damit Sie dieses Buch schreiben konnten über Ihre erstmal fremde Tochter, muss es ja eine Adoption gewesen sein, gegeben haben. Nun sind wir gerade so weit, dass Sie Ihren Mann kennengelernt haben, indem Sie ihn in Ihr kleines Theater eingeladen haben. Und Sie haben im Fragebogen schon erzählt oder am Anfang der Sendung erzählt, dass mit Ihrem zweiten Mann wieder die Frage nach der Familie im Raum stand. Mit dem ersten Mann haben Sie erfahren, dass Sie selber keine Kinder bekommen konnten. Das heißt, das ging jetzt auch nicht mehr. Und Sie haben selber in sich immer diesen Wunsch auch getragen, ich möchte eine Familie haben. Sie haben als junges Mädchen schon auf Kinder aufgepasst. Also es war ein großer, tiefer Wunsch. Wie war das denn bei Ihrem Mann? Wollte der auch Familie haben oder wollte der eigentlich eigene Kinder haben, also leibliche Kinder haben?
Als das Thema aufkam, Adoption, war ich auch ein bisschen erstaunt, weil im Grunde hatte er vorher nichts gesagt so wirklich dazu. Ne? Also wir kannten uns ja jetzt noch nicht Jahrzehnte zu dem Zeitpunkt, als wir dann quasi diese Idee bekamen. Ich habe immer gedacht, na gut, er wusste es von vornherein, dass ich gar keine Kinder bekommen kann. Und ich habe so ein bisschen gehofft, der Kelch geht immer vorüber und der hat vielleicht gar nicht so ein Interesse dran. Ich habe schon meine Zweifel gehabt, ob ich damit richtig liege, weil er hat sich sehr intensiv um Kinder aus dem Bekanntenkreis gekümmert. Das hat man gemerkt.
Aber wo war denn Ihr eigener Familienwunsch dann hin verschwunden?
Den hatte ich tatsächlich ad acta legen müssen. Ah, ja.
Okay, auch. Der war also für Sie wirklich abgeschlossen. Und bei Ihrem Mann haben Sie tatsächlich gedacht, dass der Kelch an Ihnen vorüberginge?
So ein bisschen. Ich habe schon, als ich anfing, mich wirklich zu verlieben oder merkte, da ist jetzt was zwischen uns beiden, habe ich schon gedacht, oh je, hoffentlich möchte der keine Kinder haben. Dann bin ich eine echte Enttäuschung. Aber das war erstmal kein Thema. Also wir waren auch wirklich wir sind sehr schnell zusammengezogen, wir hatten an uns selbst genug. Ich hatte noch mein Theater, mein Mann hatte meinen Beruf, es war auch erstmal gar keine Frage. Und dann kam aber eben im Bekanntenkreis, beziehungsweise mein Bruder wurde ja Vater und es kamen auch andere Kinder zur Welt und ich merkte so, dass er sich doch anfängt mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Und ja, und mir war sehr unwohl, muss ich sagen, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt muss ich ihn enttäuschen. Ich muss mich schon lange damit abfinden, dass es nicht so ist. Aber er ist auch ein bisschen jünger, 3 Jahre. Und ich dachte, vielleicht verlässt er mich jetzt, wenn sein Wunsch doch zu groß ist. Aber nein, er hat dann sehr schnell vorgeschlagen, ob das nicht einfach eine Alternative wäre, ein Kind zu adoptieren.
Fast alle Adoptiveltern oder Bewerber für Adoption wollen kleine Babys. Ihr Mann nicht? Und sie auch nicht?
Das war kein Thema. Ich glaube, dazu waren beide zu klar. Also in dem Moment, wo mein Mann den Wunsch äußerte, ob wir das nicht probieren könnten, war ich sowieso sehr glücklich, weil ich eigentlich Adoption schon immer toll fand. Ich war nur zu lange allein gewesen, um darüber nachzudenken. Natürlich adoptiert man alleine kein Kind. Und dass es ein größeres Kind sein sollte, das war erstens natürlich dadurch begründet, dass ich älter war und ich wusste, ich hätte gar keine Chance auf ein Baby. Und zweitens war es so, dass ich mir dachte, es gibt bestimmt viele Kinder, die nicht so gewollt sind. Und das sind die Älteren.
Mhm. So kam es dann auch. Haben Sie sich das die ganze Zeit über zugetraut? Oder war das mit viel Manschetten, dass sie das gemacht haben, diesen
Nein,
Weg zu gehen?
Überhaupt nicht. Also ich gehöre eher zu denen, die so vorpreschen, sonst wäre ich vielleicht nicht so schnell ausgezogen, hätte nicht so viele Jobs gemacht, wäre nicht nach Frankreich. Also ich werfe mich sehr schnell in Situationen hinein. Mein Mann ist eigentlich eher derjenige, der da bremst, aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also er war völlig erfüllt und ich war auch völlig gerührt über seinen Enthusiasmus, über sein Drängen, das auch gleich anzugehen, sich da auf den Weg zu machen, das Jugendamt zu kontaktieren. Er war geradezu beseelt und das hätte mich jetzt schon gar nicht gebremst.
Da gibt es eine Szene im Buch, also der Adoptionsprozess ist so weit fortgeschritten, dass sie ihre kleine Tochter, also sie sind anerkannt und sie lernen ein Mädchen kennen, was möglicherweise ihre Tochter wird. Sie denken beide, das können wir uns vorstellen. Sie gehen diesen Prozess des Kennenlernens mit dem kleinen Mädchen. Das Mädchen will zu ihnen kommen und ihr Mann sagt, das war ein bisschen schnell.
Das war ein Schock. Das war wirklich ein Schock, weil da war er eigentlich, dieser Mann, den ich kannte, der eher zurückhaltend ist, der ja sagt, Mensch, du preschst immer so schnell vor, jetzt mach mal Plan. Und dieser ganzen Zeit dieses Adoptionsverfahrens bis zur Anerkennung plus dieser Anbahnung, nennt man das, den Kontakt mit dem Kind und die Vorbereitung auf den Umzug des Kindes, auf die Eingemeindung quasi in die Familie, da kamen plötzlich diese Ängste bei ihm hoch. Und ich hatte da auch viel zu schlucken. Also ich habe auch vor allen Dingen gedacht, oh Gott, jetzt sagen die beim Jugendamt, wenn mein Mann jetzt bremst, na dann kriegen die das Kind auch nicht, sowas kann man nicht machen. Aber nein, das ist völlig anders, auch diese Ängste sind erlaubt, das weiß man einfach als Adoptionslaie nicht. Und das Jugendamt und auch das Heim, die haben meinen Mann unterstützt und haben gesagt, dann braucht er halt mehr Zeit und das ist richtig so. Und ja, Sie sind ja eine ganz schnelle Frau May, aber lassen Sie Ihrem Mann die Zeit.
Dann ist es ja auch doch relativ schnell gegangen. Am Ende der Woche hatte er ja dann doch für sich klar, jetzt. Und dann ist das Mädchen ja als Subaya ja auch eingezogen. Ich würde gerne ein bisschen einen Sprung machen. Nach 2-3 Jahren, weiß ich nicht genau, aber so ungefähr nach 2-3 Jahren, glaube ich, gab es einen Prozess. Erzählen wir ein bisschen von der Geschichte. Subaya ist nicht freiwillig zur Adoption freigegeben worden. Solche Geschichten gibt es ja auch. Sondern Subaya ist aus ihrer Familie rausgeholt worden, weil Nachbarn zum Jugendamt gegangen sind und dann die Polizei und eine Ärztin ein schwerst misshandeltes Kind gefunden haben. Das ist dann später verhandelt worden und sie haben in dem Prozess einfach auch nochmal viele Dinge erfahren. Zum Beispiel war da ein Gutachter, der kam mit 3 DIN-A4 Seiten unterm Arm, auf denen 33 Verletzungen notiert waren. In diesem Prozess zu sitzen, die Mutter zu sehen, die Großmutter zu sehen von Subaya, zu hören, was mit ihrem Kind passiert ist, das stelle ich mir ziemlich gruselig vor.
Das war auch gruselig. Wobei, ich muss ganz kurz revidieren, also die Mutter hatte, als wir als Adoptionseltern ins Spiel gefragt wurden quasi, hatte sie gesagt, sie gibt das Kind zur Adoption.
Aber sie hat es ja dann nicht getan. Ich kürze das ein bisschen, damit wir durchkommen durch die Geschichte. Eine Sekunde, wäre es so ausführlich? haben will, der liest einfach ihr Buch.
Ja, das auf alle Fälle. Da haben sie recht. Gut, es kam zu diesem Prozess und wir wollten im Grunde auch gar nicht hingehen, aber unsere Tochter wurde als Nebenklägerin von einer Anwältin vertreten und die hat gesagt, sie gehen dahin. Für mich war das eine Horrorvorstellung, dass diese Mutter damit zu konfrontieren, dass ich im Publikum sitze. Und die nächste sehr unangenehme Feststellung war dann eben, dass Dinge verhandelt wurden, von denen ich tatsächlich keine Ahnung hatte. Also in diesem Ausmaß. Aber selbst unsere Betreuerin beim Jugendamt hatte, glaube ich, keine Ahnung von diesem Ausmaß. Das kam natürlich einfach dadurch, dass Zeugen gehört wurden, dass der Gerichtsmediziner gehört wurden, alles Menschen, die wir ja gar nicht kannten.
Aber das müsste auch in den Akten gewesen sein. Wie kann die Frau vom Jugendamt das nicht gewusst haben?
Nein, also diese Gerichtsakte hatte die Dame vom Jugendamt, glaube ich, auch nicht in dieser Ausführlichkeit. Da wurde die auch regelrecht gesammelt nochmal für den Prozess. Das hat ja die Staatsanwaltschaft gemacht. Ich denke, dass sie wusste über die Verletzung, aber ob es in dieser Ausgiebigkeit war, weiß ich nicht. Oder sie hat es selber verdrängt. Also ich denke, die Leute dort haben natürlich auch mit vielen Fällen zu tun und vieles vielleicht auch nicht mehr so ganz im Kopf, beziehungsweise wenn sie sich mit allem auf alles so emotional einlassen würde, was ihnen begegnet, dann könnte man, glaube ich, diesen Beruf gar nicht ausüben. Also man braucht ein bisschen Distanz. Das war die schwierige Seite beim Prozess. Die sehr schöne Seite beim Prozess war, dass wir sehr viele Menschen getroffen haben, die sich um unsere Tochter bemüht hatten, zu einem Zeitpunkt, als wir sie nicht kannten.
Gab es nicht noch eine schwierige Seite? Denn die Medien haben sehr ausführlich berichtet. Und das ist ja was anderes. Also wenn ich ein Kind aufnehme mit so einer Vergangenheit, gerate ich in Situationen, das erzählen wir nach den Nachrichten auch, in denen ich mich durchaus erklären muss. Und es auch gut ist, das zu erklären, dass die anderen Menschen ein Verhalten einordnen können. Aber dann steuern sie diesen Prozess, wem sie was, wann über ihr Kind offenbaren. Wenn das einfach alles mal kladderadatsch in der Zeitung steht und im Fernsehen gezeigt wird, wissen auf einen Schlag alle Eltern aus dem Kindergarten, alle Erzieher, die Schule, wo das Kind hingehen soll, alle Nachbarn, der Bäcker, alle kennen auf einmal die Geschichte. Das stelle ich mir wirklich wie einen Kontrollverlust vor.
Das war auch so, wobei es mir am Anfang nicht bewusst war. Also es hat mich natürlich ganz enorm gestört, dass unsere Tochter namentlich benannt in der Zeitung stand. Aber was für Folgen langfristig das haben würde, das kam dann erst später zum Tragen.
Nämlich,
indem wir dann tatsächlich Schwierigkeiten hatten, unser Kind in der Schule unterzubringen, im Kindergarten unterzubringen, im Hort unterzubringen. Also das schwang dann über die nächsten Jahre mit.
Weil die Menschen sich nicht vorstellen konnten, ein Kind mit so einer schweren Vergangenheit zu betreuen.
Weil die Menschen Angst davor hatten und beziehungsweise vielleicht Angst davor hatten, es leisten zu können, ja.
Was es wirklich bedeutet, ein Kind mit einem Kind zu leben, was diese Misshandlungen und Verletzungen bewältigen muss, das erzählen wir, aber das erzählen wir nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Lina May. Lina May hat das Buch Meine fremde Tochter, Geschichte einer besonderen Liebe geschrieben. Deswegen haben wir sie eingeladen und wir haben ihr Leben bis hierhin erzählt und jetzt ist es soweit. Ubaya lebt bei Ihnen. Wir haben eben von dem Prozess erzählt gegen ihre Mutter. Ihr Vater ist auf der Flucht und wird von Interpol gesucht. Das waren so schlimme, so schwere Verletzungen, von den meisten haben sie auch erst im Prozess erfahren. Das hat natürlich Auswirkungen auf ein Kind, wenn es so sehr von den eigenen Eltern, man weiß ja nicht genau, wer es war, aber auf jeden Fall innerhalb der Familie misshandelt worden ist. Wie ist das? Wie lebt man mit so einem Kind? Wahrscheinlich ist es kein Bilderbuch-Familienleben.
Nein, ganz und gar nicht. Also vor allen Dingen, was im Prozess zum Tragen kam, waren ja die Verletzungen auf der Seele, die wir nicht kannten. Also was die Mutter zum Kind gesagt hat, wie sie es weggestoßen hat, wie sehr sie es verabscheut hat. Also dass sie es selber erzählte beim Prozess, sehr ehrlich erzählt, aber für uns natürlich erschreckend. Und diese seelische Verletzung, die spüre ich im Endeffekt mehr als diese körperlichen Verletzungen. Also da kommt mehr hinterher. Dieses Gefühl, ich wurde nicht geliebt und ich kann auch mich jetzt nicht darauf verlassen, dass ich geliebt werde.
Aber wenn ich auch verletzt werde von meiner Mama, das ist ja auch was Seelisches. Also das ist natürlich, hat das Spuren im Körper hinterlassen, also nicht nur die Narben, von denen Sie erzählen, aber es hat ja auch Spuren im Gehirn hinterlassen. Es hat ja Auswirkungen auf das, was sie lernen kann und das, was sie nicht lernen kann. Also, das ist ja ein ganz breites Spektrum.
Das ist im Grunde, ja, das ist ein sehr breites Spektrum, was man auch erst mit den Jahren erfasst. Vor allen Dingen, dass es nicht aufzuhalten ist, auch nicht auszumerzen ist, dass es unsere Tochter vielleicht ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Das mussten wir ziemlich schmerzhaft erfahren. Und diese Lernbehinderung, gut, die kam natürlich jetzt erst zutage, als sie anfing, die Schule zu besuchen. Das ist sehr maßgeblich für ihre Entwicklung insgesamt. Meine Tochter hat eine heftige Dyskalkulie, eine sehr schwerwiegende Legasthenie, Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Das macht ihr das Leben schwer, das ist ganz klar. Sie ist insgesamt extrem entwicklungsverzögert, immer noch. Was sicherlich mit diesen ersten Lebensjahren zu tun hat, aber auch mit ihrer Frühgeburt. Das kommt ja auch noch hinzu, dass sie ein ganz extremes Frühchen ist. Also sie hat sich schon immer ins Leben gekämpft, dieses Kind. Und diese psychische Ebene, die aber für uns manchmal noch schwieriger ist, also schwieriger zu handeln ist, sag ich mal.
Was bekommen Sie denn mit? Sie bekommen ja erstmal ein Verhalten. Wie ist denn dieses Verhalten? Nee, ich bin gar keine Bilderbuchfamilie. Also was, wie ist es zu Hause? Wie ist es, wenn Sie unterwegs sind?
Also meine Tochter gilt als verhaltensauffällig, so wird das immer so schön benannt. Sie ist extrem distanzlos. Das heißt, sie geht auf jeden zu, hat überhaupt keine Berührungsängste und das hat aber leider auch die negative Folge, dass viele Menschen das einfach nicht möchten. Und je älter sie wird, desto schwerwiegender ist ihr Verhalten. Denn wenn Sie sich vorstellen, eine jetzt 12-Jährige stellt sich vor, sie schaut sie auffordernd an und sagt dann, wer bist du, was machst du, wo heißt du, wo gehst du hin? Das kommt nicht mehr so gut an wie bei einer 3-Jährigen, wo man es ja vielleicht noch süß fand. Also sie kann überhaupt keine Distanz halten. Sie will alles wissen, sie will alles mitbekommen. Sie hält sich nicht an Regeln. Sie hat absolut überhaupt keine Respekthaltung vor vielen Menschen, auch nicht vor Menschen, die eigentlich was zu sagen haben, also Lehrer, Polizisten, weil da alles zum Tragen kommen kann. Und es hat sie schon ganz viel getan. Sie kann sich auch immer besser in den Griff bekommen, aber es ist da. Also sobald sie unsicher wird, fällt sie in solche Verhaltensweisen hinein.
Sie beschreiben das jetzt noch vorsichtiger, als Sie es im Buch tun. Denn im Buch erzählen Sie durchaus, dass Sie dann manchmal auch andere Kinder oder andere Erwachsene, wie in einem Fall eine schwangere Mutter im Kindergarten, angreift. Ja. Also regelrecht tritt und haut und andere verletzt.
Das stimmt. Also es hat sich ein bisschen gebessert, ist es aber nicht ganz vorbei. Wir hatten eine Zeit, da war sie ein bisschen kleiner, wo sie tatsächlich richtig schwangere Frauen und kräftig gebautere Frauen, gebaute Frauen angegriffen hat, in Momenten, wo sie selber das Gefühl hatte, sie wird weggeschoben. Mhm. Also das nennt man auch Triggern in der Traumaforschung. Das heißt, sie ist auf jemanden zugegangen, wollte Kontakt haben, der jemand hat zu ihr gesagt, du, ich will jetzt nicht, oder hat sie überhaupt nicht beachtet. Und dann in dem Moment hat sich das ist tatsächlich ein Vorgang im Gehirn auch eines traumatisierten Kindes, haben sich die beiden Gehirnhälften links und rechts nicht mehr vernetzt, konnten sich nicht mehr vernetzen und sie hat sich in einer Situation zurückversetzt, gefühlt, die sie kannte, mit der leiblichen Mutter und hat sich dann gewehrt körperlich gegen diese Person. Hat dann, was weiß ich, vielleicht sogar diese Todesangst gespürt, die sie sicherlich hatte als kleines Kind und hat dann eben auch ausgeteilt, ganz heftig. Und das konnten wir deswegen nachvollziehen mit Hilfe vom Psychologen. Sie ist auch in Begleitung schon seit vielen Jahren einer Psychologin. Dass es schwangere und kräftiger gebaute Frauen waren, lag daran, dass die Mutter damals zu dem Zeitpunkt hochschwanger war. Mhm. Das macht sie in dem Fall nicht mehr. Also heute ist es kein Triggern, was sie macht. Aber wenn ihr irgendwas nicht passt, wenn sie sich widersetzen möchte, wenn sie sich nicht eingliedern möchte, in dem Moment kann es durchaus sein, dass die Menschen schubst. Nach ihnen haut, also schon körperlich übergriffig ist, aber nicht mehr ganz in dem Maß wie noch vor ein paar Jahren.
Das heißt, Sie haben gesagt, sie verhält sich distanzlos, respektlos und sie kann verletzen, was weniger wird. Das heißt, sie macht genau das, was mit ihr gemacht worden ist. Man hat sie nicht respektiert, also man hat nicht das respektiert, was Kinder brauchen. Sie ist verletzt worden und es ist die Distanz ihr gegenüber nicht eingehalten worden.
Das stimmt. Und im Endeffekt ist dieses ganze auffällige Verhalten nur darauf gemünzt, dass sie Aufmerksamkeit möchte. Und da sie es gewöhnt ist, viel negative Aufmerksamkeit zu bekommen, versucht sie halt so lange, ja, da irgendwelche Reibungspunkte zu erzeugen, bis sie ganz sicher sein kann, dass sie Aufmerksamkeit hat. Von Menschen, die sie vielleicht gar nicht beachten wollten. Und dann ist Aufmerksamkeit, also negative Aufmerksamkeit, ja einfach besser als gar keine. Sie geht über die Grenzen. Sie schaut, ob sie irgendwie den anderen erreicht.
Subaya hat einen marokkanischen Vater. Das sieht man ihr ein bisschen an. Kommt das noch dazu? Spielt das eine Rolle? Also erleben Sie da manchmal, ich sag mal, im weitesten Sinn auch noch so eine rassistische Abwehr oder spielt das keine Rolle? Es ist einfach ein Kind, was sich nicht gut benimmt oder was ein unerklärliches Verhalten hat, aber es spielt keine Rolle, dass sie dunkelhäutig ist und wilde Locken hat.
Ich glaube nicht, wobei ich denke, dass es wahrscheinlich schon manchmal so ist, wenn ich mit den Menschen nicht wirklich in Kontakt trete. Ich bin ja manchmal in Erklärungsnot, auch zu sagen, mein Kind verhält sich, weil. Also dass jetzt Menschen auf sie reagieren und denken, dieses ausländische Kind und schlecht erzogen, das ist bestimmt der Fall.
Im Domradio. In der Sendung Menschen reden wir über Lina May und ihre fremde Tochter, Geschichte einer besonderen Liebe, so haben sie das Buch genannt, dass sie über ihre Adoptivtochter und ihr gemeinsames bisheriges Leben, nun ist das Kind 12, geschrieben haben. Am Ende gibt es eine sehr anrührende Begebenheit, wo sie mit ihrem Mann über dieses Kind nochmal sprechen. Wir haben jetzt ein bisschen erzählt, was sie mit diesem Kind so alles mitmachen. Wir haben auch nicht über die Schulwechsel und über den Kampf mit Behörden und für Integrationshelfer und all das, können Sie nachlesen, geredet. Am Ende erzählen sie, dass sie mit ihrem Mann immer mal wieder darüber sprechen, was sie sich denn da angetan haben und dass ihr Mann sagt, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Das finde ich sehr anrührend. Wie kommt das? Also sie gehen bis dahin zu schreiben, dass es durchaus auch ihre Ehe zwischendurch gefährdet, dieses Kind gemeinsam großzuziehen. Und trotzdem sagt ihr Mann, das ist das Beste, was uns passieren konnte.
Ja, das ist ja das, was ich an meinem Mann so liebe. Also er kämpft auch hart, er ist auch manchmal sehr verzweifelt. Es nimmt ihn schon auch mit, diese ganzen Geschichten, besonders die Lernschwierigkeiten, denn er ist sehr fleißig als Mensch. Und trotzdem ist da diese ganz innige Bindung ans Kind eigentlich schon immer da gewesen von Anfang an. Wir haben dieses Kind gesehen und es war unsere Tochter. Im Herzen war es unsere Tochter. Jetzt können wir es natürlich auch gar nicht vergleichen mit einem leiblichen Kind, weil wir keins haben. Aber es ist so vielleicht das Mystische, was sich mit unserer Tochter und dieser ganzen Geschichte verbindet, ist, dass ich mir denke, es hat so sein sollen. Vielleicht hat alles das, was ich vorher erlebt habe, was wir gemeinsam erlebt haben, diese Zeit der Kinderlosigkeit, auch diese Hoffnungslosigkeit, die sich damit verband, vielleicht keine Familie haben zu können. Und dann kam Subaya in unser Leben. Ich glaube, in gewisser Weise, es war für uns so bestimmt. Und ich glaube, das spürt
woran
man dann auch,
woran
wenn
er
so
das?
Etwas sagt.
Mhm. Woran machen Sie das fest? Sie haben gesagt, das hat so sein sollen.
Weil ich weiß nicht, ich habe dieses Kind gesehen zum allerersten Mal, beziehungsweise schon von ihr gehört im Jugendamt und ich dachte mir, das ist sie. Das ist irgendwie das Wesen, auf das wir gewartet haben. Und ich habe sie gesehen und das hat alles auch sofort bestätigt, was ich schon vorher nur bei der Beschreibung der Jugendamtsmitarbeiter empfunden habe. Und das ist sie auch heute. Also sie macht uns wirklich schwer zu schaffen. Ich könnte sie auch manchmal beuteln, muss ich sagen. Und ich habe natürlich auch Momente, wo ich mir denke, warum tue ich mir das an? Denn ich bin ja auch selber sehr negativ im Fokus. Ich habe eine Tochter, die permanent Blödsinn macht, die man immer wieder rausholen muss aus schwierigen Situationen, die man entschuldigen muss, die mich natürlich schlaflose Nächte kostet. Aber ich schaue mir dieses Kind an, auch oft ganz bewusst in solchen Momenten und denke mir, was für ein unglaublich tolles Mädchen.
Sie haben gerade erst wieder erfahren, Subaya ist jetzt in die nächste Schule gekommen, in die weiterführende Schule und ist da aus dem Hort rausgeflogen innerhalb von kürzester Zeit. Das ist einfach auch immer hart für Eltern, weil immer daran hängt, warum man dieses Kind denn nicht irgendwie besser erziehen kann.
Ja, also rausgeflogen ist sie nicht. Es wurde uns nahegelegt, das Kind zu entfernen.
Hinaus komplimentiert. Hätte sie bleiben dürfen?
Nein.
Also ist sie rausgeflogen.
Also dazu muss man sagen, was sehr schändlich ist, ist, dass es eine offene Einrichtung ist für Kinder des Viertels. Also kein Hort, in dem ich meine Tochter angemeldet habe, sondern eine Einrichtung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Zu uns kann jedes Kind kommen, egal mit welchem sozialen Hintergrund und so weiter und so weiter. Und wir fangen hier alle Kinder auf. Aber Subaya durfte nicht bleiben. Ja, wobei uns gesagt wurde, das ist ja gar nicht gut für Subaya, die Kinder tuscheln über sie, das tut ihr doch nicht gut. Und ich war sehr sauer, muss ich wirklich sagen, habe das auch zum Ausdruck gebracht. Es ist halt eine ganze Reihe an Erlebnissen dieser Art, die unser Leben prägen. Und ich finde es immer ziemlich feige und sage auch oft zu meinem Mann, also diese Gesellschaft hat dieses Kind ja auch ein Stück weit geboren. Samira ist nicht das einzige misshandelte und vernachlässigte Kind. Sie ist ein Teil der Gesellschaft und im Grunde ist es genau diese Gesellschaft, die sie nicht möchte. Das ist hart.
Ich habe Sie gefragt, woran Sie das festmachen, dass Subaya, dass Sie denken, das sollte so sein. Und dann haben Sie gesagt, es gab eine lange Phase vorher mit der Kinderwunschzeit und der Hoffnungslosigkeit, die daran gebunden war. Und ganz am Anfang haben Sie gesagt, als ich Sie nach Gott gefragt habe, Gottes volle Hoffnung. Verbinden Sie das Ganze auch, also Sie haben eben gesagt, das Mystische zwischen uns, verbinden Sie das Ganze auch spirituell miteinander?
Ja, also in diesem Punkt ganz bestimmt. Ich bin jetzt nicht sehr spirituell häufig im Leben, sondern eher sehr pragmatisch denkend. Aber es ist tatsächlich so, dass ja dieses Gefühl, wir waren füreinander bestimmt, das ist auf jeden Fall da. Und das ist schon ein Wunder.
Lina May, schon ein Wunder. Da will ich nichts mehr hinzufügen, außer nochmal zu sagen, Lina May ist ein Pseudonym. Sie tun das, um ihre Tochter zu schützen. Sie haben unter diesem Namen Meine fremde Tochter, Geschichte einer besonderen Liebe im Herder Verlag publiziert. Wer also die Geschichte nochmal nachlesen kann, kann das tun. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie erzählen, dass Sie Ihre Geschichte mit allem, was dazugehört, einfach zur Verfügung stellen, mit dem Ziel, dass andere Mut fassen und sagen, ich nehme auch eine fremde Tochter oder einen fremden Sohn auf oder zumindest habe ich den Gedanken. Das finde ich ganz wunderbar und ich hoffe, dass es wenigstens ein Kind gibt, das durch dieses Buch eine Familie findet.
Ich danke auch.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, und wenn Sie über fremde Kinder nachdenken wollen, ich werde Sie nicht hindern. Am Mikrofon war Angela Krumm. Machen Sie es gut.